Und dann geht es ja so, na, man kommt mit dem Traktor dann nach Hause und dann die Kreissäge und dann wird das Holz auf Länge gesägt und wir haben eine wunderschöne Kreissäge. Und dann habe ich das Holz so genommen und habe dann angefangen zu sägen und in einem einzigen Augenblick nicht wirklich gut aufgepasst und mir dann mit der schönen großen Kreissäge die vorderste Schicht dieses Fingers entfernt. Soll ich noch ein bisschen mehr Details, oder? Ja? Ja, manche wollen gerne noch mehr Details. Ja. Naja, also ich bin dermaßen erschrocken, weil mir war sofort klar, wenn es einen Zentimeter weitergegangen wäre, dann hätte ich jetzt heute ein ernsthaftes Problem. So ist es so geworden, dass bislang niemand mich gefragt hat, was ist eigentlich mit deinem Finger? Ja, weil es ist wieder alles gut verheilt. Ja, also die Hautschicht ist verheilt. Ich kann euch nur sagen, dass ich mittlerweile noch vorsichtiger bin mit der großen Kreissäge, weil zumindest unser Modell nicht unterscheidet zwischen Holz und Knochen. Ja, ich habe mir dann sagen lassen, es gibt tatsächlich welche, die können das, ja, die unterscheiden zwischen einem und anderen, aber unsere tut es nicht. Und ich möchte weiterhin mit allen meinen Fingern arbeiten. Mir fällt in den vergangenen Monaten auf in unseren Gemeinden, dass es da einige Menschen gibt, die verletzt sind. Äußerlich ist es nicht unbedingt sichtbar, aber innen drin. Und wenn diese Verletzungen nicht geheilt werden, dann wird es zu einer Krankheit. Meine Frau ist Krankenschwester und sie schimpft mich dann immer, wenn ich das sage, was ich jetzt sage, weil ich so einen wunderschönen Begriff gefunden habe, wie ich finde, für diese Krankheit. Ich nenne sie dann die Krankheit Kardiosklerose, das steinerne Herz. Na, Kerstin hat es vorher schon angesprochen, das steinerne Herz, Kardiosklerose, Herzensverhärtung. Ich merke, dass ich selber ständig in der Gefahr stehe, an dieser Krankheit zu erkranken und das passiert auch sehr schnell. Ein Beispiel aus der letzten Woche, wir hatten in Augsburg, wo ich ja wohne mit meiner Familie, Hochwasser und dann haben wir auch geholfen den Nachbarn, also wir persönlich waren nicht betroffen, aber 300 Meter weiter, Freunde waren komplett abgesoffen mit der ganzen Wohnung und dann haben wir geholfen und dann aber, danach habe ich mich ertappt bei dem Gedanken, ja warum hat der Nachbar eigentlich nicht geholfen? Ja, der hat sich wohl wieder ein Lenz gemacht, na, während wir hier im Dreck rumgestanden sind. Ja, merkt ihr, und da geht es ganz schnell, da passiert was in deinem Herz und es wird nicht weicher, sondern es wird härter. Keine Ahnung, ob der Nachbar überhaupt Zeit hatte, vielleicht war er ja auch krank. Ja, aber dann kommen sofort so Gedanken und ich merke, ups, nicht gut. Mein Kollege in meiner früheren Gemeinde, Augsburg-Mitte, muss man mittlerweile sagen, wir sind noch Gemeindeglieder dort, aber ich bin ja nicht mehr Pastor dieser Gemeinde, hat dann in den letzten Monaten immer wieder über das weiche Herz gesprochen. Und ich bin zum Nachdenken gekommen. Am Anfang habe ich gedacht, das betrifft mich überhaupt nicht, was für das Thema irgendwie irrelevant. Aber dann bin ich zum Nachdenken gekommen und habe reflektiert und habe tatsächlich realisiert, dass ich sehr oft hartherzig reagiere. Das merkt mein Umfeld gar nicht unbedingt. Die denken immer alle, ich bin so freundlich und immer lächelnd, aber stimmt innen drin gar nicht immer. Ein weiches Herz bekommen und haben. Wie klingt es? Ich habe mal so ein großes Exemplar mitgebracht. Ich habe mich jetzt schon einige Zeit mit dieser Frage beschäftigt. Und habe dann auch eine Entscheidung getroffen, die ich bis heute nicht revidiert habe und die ich auch nicht mehr revidieren möchte. Ich habe mich dafür entschieden, ein weiches Herz zu haben. Okay? Ein weiches Herz zu haben. Ich hoffe sehr, dass es noch weitere gibt hier in diesem Raum, die sich auch danach sehnen und merken jetzt so im Nachdenken, ups, könnte ja tatsächlich ein Thema auch für mich sein. Und da kann ich euch sagen, es gibt sehr gute Nachrichten, es gibt nämlich gute Heilungschancen. Ja, wir lesen dazu eine klare und auch hoffnungsvolle Aussage des besten Arztes, des lebendigen Gottes, nachzulesen im Alten Testament, beim Propheten Hesekiel, Kapitel 36, die Verse 26 und 27. Ich habe sie hier euch abgedruckt, ich möchte zuerst lesen, nach der Luther-Übersetzung und anschließend noch nach Gute-Nachricht-Bibel. Da heißt es, Hesekiel Kapitel 36, 26 und 27, Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich übersetze, ein weiches Herz. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gute Nachricht, Bibel. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Wenn wir im Kirchenjahr so durchgehen, dann merken wir, wenn wir nochmal so kurz zurückschauen, vor 3 Wochen war es, wenn ich recht gerechnet habe, haben wir Pfingsten gefeiert. Ja, ist ja in Baden-Württemberg und Bayern immer so eine Zeit, wo man gerne in Urlaub fährt, aber es gibt tatsächlich auch noch da diesen Feiertag, ne? Also Pfingsten. Ja, Pfingsten, was ist das? Das ist zum einen ein Erinnern daran, was damals passiert ist, vor ungefähr 2000 Jahren, ja, in Jerusalem, die Jünger zum ersten Mal so ganz intensiv erlebt, ne, wie das ist, wenn der Geist Gottes, den Jesus ihnen versprochen hat, anfängt hier zu wirken. Viele Menschen sind zum persönlichen Glauben gekommen, haben sich dann auch taufen lassen. Ihr habt demnächst hier Taufseminar. Ich frage mich immer, wie die das logistisch gemacht haben, 3000 Leute an einem Tag zu taufen. Wenn wir so 10 haben oder mal 15, da sind wir schon den ganzen Tag beschäftigt. Ja, aber die haben tatsächlich 3000 getauft an einem Tag. Ja, also Pfingsten, zum einen ein Rückblick, aber zum anderen ja auch immer für mich die Frage, was heißt es eigentlich für uns jetzt aktuell? Gegenwärtig. Na, was bedeutet das? Welche Bedeutung hat der Heilige Geist heute? Welche Bedeutung hat er in meinem Leben? Im Bibeltext verspricht Gott, dass er den Leuten nicht nur ein neues Herz, sondern auch einen neuen Geist schenken möchte. Und eine der Fragen, die ich dann beim Lesen des Bibeltextes hatte, war, naja, wie ist es jetzt? Da wurde was versprochen, aber es ist schon passiert. Ist es schon eingetreten, was Hesekiel da versprochen hat? Neues Herz, neuer Geist, haben Sie das bekommen oder steht es noch aus? Ich bin so erzogen worden, na, wenn man was verspricht, dann muss man es auch halten, ja, weil sonst soll man es nicht versprechen. Na, vielleicht kennt ihr das die Eltern so irgendwie. Ist es noch en vogue, na, sowas? Ja, okay, danke. Ja. Also Gott hat gesagt, ganz klipp und klar, ich will etwas Konkretes tun. Kurze geschichtliche Einordnung, wann hat es Hesekiel gesagt? Ja, das war so ungefähr Jahr 600 vor Christus. Also dann sind wir jetzt schon 2600 Jahre später. Ja, es war damals eine sehr herausfordernde Situation für die Zuhörer, für die, die das gehört haben. Sie waren deportiert worden, sie mussten im Ausland leben. Ich habe in den vergangenen Jahren einige Leute in meinem Umfeld erlebt, die das auch erleben mussten. Ja, und habe so zum ersten Mal so ein bisschen realisiert, was bedeutet es, wenn du nicht freiwillig deine Heimat verlässt, sondern das gezwungen wirst, es zu tun. Das waren damals keine hoffnungsvollen und auch keine rosigen Zeiten. Das sind es für diese Menschen, die das heute erleben, auch nicht. Da war damals auch viel Unsicherheit und wenig Hoffnung. Wir haben gerade von Hoffnung gesungen. Ich glaube, sie hatten wenig Hoffnung. Und dann mitten da rein diese Botschaft. Okay. Ja, wenn man dann die Geschichte weiterverfolgt, es hat sich tatsächlich einiges verändert. Einige konnten auch wieder zurück in die Heimat, waren sie sicher froh drüber. Und wahrscheinlich hat der Geist Gottes auch damals schon unter ihnen gewirkt und Menschenherzen verändert. Aber das, was Hesekiel vorausgesagt hat, ist in seiner vollen Wirksamkeit damals nicht passiert. Das hat noch auf sich warten lassen, 600 Jahre. Und wir sind uns alle miteinander sicher, dass kein einziger von denen, der das damals gehört hat, das dann auch erlebt hat. Weil 600 Jahre später waren die alle schon tot. 600 Jahre später wurde es dann tatsächlich erfüllt. Und zwar wie? Mit dem Kommen von Jesus Christus. Da hat Gott sein Versprechen erfüllt, dass das passiert. Und seither erfahren Menschen ganz konkret und auch ganz persönlich, was es bedeutet, wenn Gott in einem Leben handelt und dir einen neuen Geist und auch ein neues Herz schenkt. Ein weiches Herz, weil er es weich macht, weil du das Harte, das Sündige einfach ihm geben darfst und er da eine ganz neue Weichheit, nenne ich mal so, ist ein bisschen komisches Wort, aber eine Weichheit reinschenkt in dein Herz und dir ein Herz schenkt mit Hoffnung und mit Leben, mit Zuversicht, mit Glauben an diesen Gott. All diese Dinge schenkt er dir. Und auch mit deinem Willen, diesem Gott nachzufolgen. Das gehört ja unbedingt auch mit dazu. Sich an ihm und seinen Vorstellungen zu orientieren, ja, dass es ein Weg ist, den ihr miteinander dann geht. Das bedeutet, dass sich einiges auch ändern wird in diesem Leben, wenn es mit diesem neuen Geist und mit diesem neuen Herz dann auch ausgestattet ist. Es ändert sich einiges in deiner Beziehung zu Gott und auch in deiner Beziehung zu anderen Menschen. Darauf komme ich gleich noch. Naja, und er schenkt dir auch diesen neuen Geist. Wir lesen im Römerbrief Kapitel 8, dass der neue Geist dann Wohnung nimmt. Na, der zieht dann ein. Ich war jetzt über Nacht bei Familie Brandes, habe da schön gewohnt. Na, großes Bad, großes Zimmer, großes Bett. Ja, nette Menschen, na, die mich heute früh schon besucht haben und guckt, ob ich gut geschlafen habe. Na, die Kinder und so, war alles sehr nett. Na, leckeres Frühstück mit Zopf und allem drum und dran. Ja, der Geist Gottes, wo, also ich bin ja wieder ausgezogen. Ich hoffe, ich habe alles mitgenommen, na, was mir so gehört. Ja, aber der Geist Gottes zieht ein in dein Leben und möchte tatsächlich dauerhaft dann auch bei dir wohnen. Das beginnt alles, wenn du zum Glauben an diesen Gott kommst. Und es ist für mich hochinteressant und auch immer so spannend mitzuerleben, was dann passiert. Als Pastor hatte ich ja viele Jahre, zuerst jetzt die letzten 10 Jahre in Augsburg und dann davor nochmal 11 Jahre am Bodensee, die Gelegenheit, Menschen zu begleiten und zu erleben, wie Menschen sich verändern, wenn sie mit diesem Geist Gottes in Berührung kommen und er tatsächlich etwas verändert in ihrem Leben. Und an den Taufen hören wir dann immer solche Geschichten, so ist es zumindest bei uns, wenn Menschen erzählen aus ihrem Leben und dann begleitet man sie weiter. Ja, ganz, ganz interessant und hochspannend. Wenn du dir dieses neue Herz und diesen neuen Geist hast noch nicht schenken lassen, dann sage ich heute, sehr gute Gelegenheit, das zu tun. Sag mir einen Grund, warum nicht heute. Ich habe zwar heute Nachmittag um 14 Uhr oben am Vorhof eine Sitzung, aber wenn du sagst, ich möchte gerne mit dir reden und es dauert länger, dann werde ich der Esther sagen, ich komme ein bisschen später. Ja, weil das ist noch wichtiger als Vorhofer Einsitzung, dass wir miteinander klären, dass du ein Kind Gottes bist. Und es mag sein, du sitzt schon ganz lange in dieser Gemeinde, aber hast an dieser Frage noch keine Klarheit. Dann ist heute gute Gelegenheit, das positiv zu klären. Und wenn du den Eindruck hast, dass ich da ein guter Gesprächspartner für dich bin, dann herzlich gerne. Herzliche Einladung dazu. Ja, solche Geschichten, wenn Gott anfängt zu wirken im Leben eines Menschen, fangen ja oft ganz unspektakulär an. Ich weiß nicht, wie das bei dir angefangen hat. Ja, es mag sein, es war so ein Gespräch am Gartenzaun. Dein Nachbar teilt sein Herz mit dir, weil er dich kennt und auch Vertrauen zu dir hat. Was er nicht weiß, ist, dass du schon lange für ihn betest und ihn zu Jesus hinlieben möchtest. Weil du es schon tatsächlich erlebt hast, dass Gott auch durch Gebet etwas bewirkt im Leben von anderen Menschen, auch wenn sie noch gar nicht wissen, dass du für sie betest. Und du sehnst dich danach, dass dein Nachbar oder deine Nachbarin genau das erlebt. Ich hatte immer große Sehnsucht am Bodensee, wenn wir dann sonntags zum Gottesdienst gefahren sind, dass wir nicht die Einzigen sind, die da fahren, sondern dass da aus allen Nachbarhäusern die Türen aufgehen und die Menschen, egal in welche Gemeinde und welchen Gottesdienst fahren, aber dass wir miteinander unterwegs sind. Ich habe es bis zum Schluss leider nicht erlebt, ja, dass da alle mitgekommen sind. Der eine oder andere hat sich ansprechen lassen, aber es war nicht bei allen so. Und das ist ja immer wieder auch schwierig, wenn wir dann nicht erleben, dass Gott Nachbarn oder andere Menschen verändert. Du könntest vielleicht auch Geschichten erzählen von deinem Ehepartner, für den du schon lange betest, aber der auch heute früh wieder dir mit einem blöden Kommentar dich verabschiedet hat nach dem Motto, warum musst du schon wieder da zu diesen Frommen? Dein Arbeitskollege, der dir auch morgen das Leben wieder schwer machen wird, auch wenn du schon lange für ihn gebetet hast? Oder deine Kinder? Wir haben zwei große Söhne, einer von denen ist wirklich gut unterwegs im Glauben und beim anderen wissen wir es nicht so genau. Meine Frau sagt immer, sei zuversichtlich und hab Hoffnung. Ja, manchmal fällt es mir schwer, die Zuversicht und die Hoffnung zu haben, weil er jetzt auch ein bisschen weiter weg wohnt. Aber ja, wir beten weiter für ihn und hoffen, dass er wirklich sich immer mehr auch von diesem Geist Gottes erfüllen lässt und dann auch sich immer mehr an Gottes Vorstellungen orientiert. So, aber noch nicht alle sind gläubig geworden, auch meine Nachbarn nicht, auch hier in Augsburg nicht, ja, am Bodensee auch nicht. Und dann merke ich, und du merkst es vielleicht auch, dass man mit Menschen nicht umgehen kann wie mit Schachfiguren. Man kann sie nicht einfach von da nach da ziehen und sagen, jetzt läuft es so und so und dann wird das alles gut. Nein, Menschen haben ihren eigenen Willen, ihre eigenen Überzeugungen. Manchmal stehe ich daneben und denke, wie kann man nur, das wäre doch so einfach. Nein, es ist nicht so einfach, bei manchen Menschen geht es dauerhaft einfach nicht. Und dann merke ich persönlich, vielleicht kannst du es nachvollziehen oder dir geht es ähnlich, dass ich dann in der Gefahr stehe, ein hartes Herz zu bekommen. Und denke, das bringt doch alles nichts und macht keinen Sinn und warum beten wir überhaupt? Und dann passiert da drin was. Dann wird es hart und immer härter und irgendwann droht das anfangs noch brennende Herz abzukühlen und dann wird das Feuer immer kleiner und schwächer und irgendwann im schlimmsten Fall wird es zum steinernen Herz. Ich habe euch als Erinnerung an diesen Gottesdienst ein kleines Herz mitgebracht. Vorher hat mich jemand gefragt, ob dieser Gottesdienst oder meine Aufgabe als Bundessekretär jetzt von dieser Firma gesponsert wird. Nein, wird es nicht, aber es wäre eine gute Idee. Ja, können wir mal nachfragen, ob die das so unterstützen wollen, was wir hier so tun. Ja. Bislang sind wir noch nicht auf die Idee gekommen, aber vielleicht wäre das ja nochmal was Gutes. Du kannst dieses kleine Herz, wenn du möchtest, mitnehmen, in die Hosentasche stecken. Ich habe in diversen Hosen immer eins drin, in dieser zum Beispiel auch. Ja, oder in meinem Auto liegt so eins vorne dran, sodass ich mich immer wieder daran erinnere, was Gott gesagt hat. Was hat er gesagt? Ich gebe dir ein neues Herz, einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus deiner Brust und schenke dir ein Herz, das lebt. Ich erfülle dich mit meinem Geist und mache aus dir einen Menschen, der nach meinen Ordnungen lebt, der auf meine Gebote achtet und sie befolgt. Wir haben uns, wie gesagt, gestern Abend getroffen, war wunderschön, oben auf dem Buch, sag mal, auf dem Buch. Okay, also auf diesem schönen Berg oberhalb des Forgenhofs. Ja, die Gemeindeleitung war unglaublich tapfer, hat Grill und Gasflasche und alles da hochgeschleppt und Essen und Trinken. Ich habe gestaunt, was sie alles auspacken aus diesen Rucksäcken. Ja, und dann haben wir miteinander einen schönen Abend gehabt. Es hat da irgendwann aufgehört zu regnen, aber wir hatten ja diese schöne Hütte da oben, von daher war das alles ganz entspannt. Und dann haben wir natürlich auch so ein bisschen reflektiert, wie ist es so in Gemeinde und war sehr froh von Ihnen zu hören und habe das ja im Vorfeld schon wahrgenommen, dass ihr als Gemeinde hier ganz viel Schönes gerade auch erlebt. Und trotzdem ist es so, wenn man als Gemeinde miteinander lebt, dann bleibt es nicht aus, dass man unterschiedliche Meinungen hat, dass Missverständnisse passieren, dass Enttäuschungen vorkommen und dass man tatsächlich in dieser Gefahr steht, an dieser sogenannten, ich sage es jetzt noch mindestens einmal, Kardiosklerose zu erkranken. Auch bei Menschen, die als Christen leben, ist diese Gefahr latent vorhanden. Auch bei Christen, denen Gott schon ein neues Herz geschenkt hat. Und ich wage mal die Behauptung, dass gerade die besonders anfällig sind für die Krankheit, die schon länger mit Christus unterwegs sind. Könnt ihr mal reflektieren bei euch, wie das so, vielleicht gibt es da so eine Entwicklung. Ja, also ich behaupte, es gibt da eine Gleichung, je länger du im Glauben unterwegs bist, desto größer ist die Gefahr, an dieser Krankheit zu erkranken. Sollte er gerade andersrum sein. Aber ich behaupte es mal und vielleicht gibt es ja nachher Widerspruch, ja, vielleicht aber auch Bestätigung. Man arrangiert sich so irgendwie nebeneinander in der Gemeinde und du weißt, der oder die, die du eh nicht ausstehen kannst, sitzt immer hinten rechts, dann sitzt du halt vorne links. ja, oder ihr kommt zeitlich versetzt oder was auch immer. Man hat schon so seine Methoden, um sich im Lauf der Jahre einfach aus dem Weg zu gehen und nicht mehr viel miteinander zu tun haben zu müssen. Ich habe in meiner Gemeinde in Augsburg an einem Freitag, wir haben auch so eine Freitagsmail, die Gemeinde mal gebeten, für mich zu beten. Und zwar ganz konkret für den Gottesdienst zu beten, für die Vorbereitungen und nachher auch für den Gottesdienst. Und dann stand ich da an dem Sonntag und habe dann gepredigt. Und es gibt so, wir haben es gestern Abend auch gesprochen, es gibt so Gottesdienste, wo du predigst und dann hast du den Eindruck, heute war es richtig vollmächtig, ne? Und heute waren die Leute dabei und dann ging da irgendwie, also es war richtig gut. Und manchmal hast du den Eindruck, heute predige ich gegen eine Wand. Ne? Da ist also wie wenn da so eine Mauer ist und da geht irgendwie gar nichts und du kannst machen, was du willst, aber es ist wie eine Wand. Dieser Sonntag, von dem ich gerade spreche, das war so einer von der Kategorie vollmächtig. Na, da hatte ich den Eindruck, da war richtig, also war einfach ein guter Gottesdienst, hat mir richtig gut gefallen, war richtig gut und ich habe es natürlich zurückgeführt auf meine Bitte dafür zu beten. Ich kann das nicht beweisen, aber das Gegenteil auch nicht. Und dann habe ich jetzt gedacht, wo ich die neue Aufgabe begonnen habe, ich brauche unbedingt wieder ein Team von Männern und Frauen, die für mich beten, weil ich habe jetzt keine Gemeinde mehr, die das tut. Und dann habe ich das auch kundgetan und siehe da, es ging ganz schnell aus jedem Kreis, wir haben ja 5 Bundeskreise in der Region Süd, habe ich mir gewünscht, 3 Leute, ja, wären also 15 in Summe. Und es ging ganz schnell, dass wir jetzt, aktuell sind es glaube ich 14 Leute beieinander haben, die wirklich regelmäßig für mich beten. Die wissen, dass ich heute hier bin, ja, die beten jetzt dafür, manche sind sogar online verbunden. Ja, das ist so ein großes Geschenk. Die kennen meinen Terminkalender, wir treffen uns einmal im Monat zum Austausch, ich schreibe denen zwischendurch nochmal und die fragen auch mal nach. Ja, ist so ein großes Geschenk, Menschen zu haben, die für einen beten. Wie wäre es, Frage an euch, sofern es noch nicht tut, wenn ihr für euren Pastor, seine Familie, die Gemeindeleitung und warum eigentlich auch nicht, füreinander betet? Ich behaupte immer, wenn man füreinander betet, kann man nicht mit dem anderen streiten. Kürzlich hat jemand gesagt, na, ich schaffe das. Dann haben wir uns noch unterhalten über die Definition von Streiten. Da habe ich gesagt, okay, unter der Definition, dann bin ich d'accord. Ja, aber ich kann es eigentlich nicht wirklich. Also ich kann nicht für jemanden beten und gleichzeitig mit dem streiten. Deshalb fordere ich euch heraus und bitte euch wirklich herzlich, und das müsst ihr nicht nur auf die Gemeindeleitung und den Pastor, aber gerne auch für diese, betet für die Verantwortlichen eurer Gemeinde, betet füreinander und ihr werdet merken, es macht zuerst was mit eurem eigenen Herz. Du kannst nicht, behaupte ich, gleichzeitig mit jemandem streiten und gleichzeitig für ihn oder sie beten. Es gibt oder gab mit Sicherheit in der Vergangenheit Situationen, wo ihr euch übereinander geärgert habt. Das wäre die erste Gemeinde, die ich kenne, wo das nicht passiert ist. Und ich behaupte mal, das wird es wahrscheinlichst auch in Zukunft geben. Ihr seid ja miteinander unterwegs, aber dann lade ich euch ein, füreinander zu beten. Und es wird zunächst mal dein eigenes Herz verändern. Und du wirst merken, dass es auch am Miteinander was verändern wird. Es wird eben dann nicht mehr immer härter und härter werden, sondern weicher und weicher und barmherziger und bereit zum Gespräch auch miteinander. Das ist ja immer so eine ganz spannende Sache, wenn man schuldig geworden ist aneinander, wenn irgendwann durch ein dummes Wort oder ein Verhalten, man merkt, oh, das, ich glaube, da ist jetzt was schiefgelaufen. Mir geht es immer so, es kostet mich immer unheimlich viel, dann auf den anderen zuzugehen und mich auch zu offenbaren und um Entschuldigung und Vergebung zu bitten. Kennt das jemand außer mir? Okay, ihr seid sehr verhalten, ja, okay. Ja. Umso schöner ist es, das zu erleben, was dann passiert. Also ich könnte euch von einigen Situationen in meinem Leben erinnern, wenn wir dann miteinander geredet haben, und dann plötzlich wieder der Friede eingekehrt ist. Ich war kürzlich auf einer Konferenz unseres Bundes und da war im Vorfeld ein bisschen was schiefgelaufen mit einer Kollegin und manchmal hat Gott schon Humor. Dann stand die Kollegin plötzlich direkt neben mir. Ich wusste gar nicht, dass die kommt, aber plötzlich stand sie direkt neben mir. Und dann hatte ich natürlich sofort den Impuls. Ich glaube, jetzt wäre gute Gelegenheit, mit ihr zu reden. Und dann habe ich sie gefragt und sie wusste auch sofort, um was es ging. Und dann haben wir uns hingehockt und haben miteinander geredet und dann war wieder Frieden. Und das ist so gut für alle Beteiligten. Ich bin dran, an diesem Thema zu arbeiten und glaube, dass wir beim Thema Buße und Beichte einen Schatz haben, den wir noch vergraben haben, wo wir ganz viel miteinander neu entdecken können. Manche kommen aus einem katholischen Hintergrund, wahrscheinlich auch hier, und haben da vielleicht schwierige Erfahrungen gemacht. Aber lasst uns nicht aufgrund der schwierigen Erfahrungen den Schatz dauerhaft im Boden lassen, sondern gucken, was kann er heute für uns bedeuten und welchen Schatz haben wir da miteinander noch gar nicht entdeckt. So, vielleicht hast du jetzt ja eine Person ganz konkret vor Augen, wo du merkst, ja eigentlich wäre es gut, das Gespräch zu führen, ja, damit dein Herz wieder weich wird, endlich. Ich staune immer, wie lange manche Menschen auch so offene Dinge mit sich rumschleppen können, dann wäre auch heute gute Gelegenheit. Sag mir einen Grund, warum nicht? Vielleicht sitzt ihr ja beide in diesem Raum und es braucht nachher gar nicht viel und nicht mal ein Telefonat, sondern du kannst es heute direkt nach dem Gottesdienst klären, bevor du den Hof nachher wieder verlässt. Es wird sich mit Sicherheit etwas verändern, dadurch in deinem Leben zum Guten und auch zum Weichen. Ich war am vorletzten Sonntag zum Predigen in einer Gemeinde in Baden-Württemberg und natürlich gucke ich mich immer im Vorfeld, wenn ich eine Gemeinde besuche, auch so ein bisschen um auf deren Website, habe ich bei euch auch gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Ja, und bei denen auf der Website habe ich dann einen Satz entdeckt, wo ich dachte, wow, das fasst dieses ganze Thema, über was ich heute gesprochen habe, sehr gut in einem Satz zusammen. Die haben nämlich so formuliert für sich als Gemeinde: Wir träumen von einer Gemeinschaft, die bestimmt ist von einer Kultur der Barmherzigkeit und Wahrheit. Das ist für mich eine der spannendsten Fragen, die mich aktuell beschäftigen. Wie kriegen wir diese beiden Dinge zusammen? Barmherzigkeit auf der einen Seite und Wahrheit auf der anderen Seite. Na, Barmherzigkeit, das ist dieses weiche Herz, was geheilt wurde von Kardiosklerose, was wieder mitfühlen, so wie Kerstin jetzt gesagt hat, mitfühlend, empathisch, berührt von Gottes Liebe, ja, bewegt auch in dieser Weise. Ja, das ist alles das. Und das andere ist die Wahrheit. Sie kann sehr unbarmherzig sein. Sie ringt um das richtige Verständnis, sie setzt sich ein für Richtigkeit, für theologische Fragen. Beispiele dafür gibt es genügend. Da steht man dann in der Gefahr, den anderen die eigene Wahrheit um die Ohren zu hauen. Wir könnten jetzt so ein Tauziehen machen, ne? Und auf der einen Seite ziehen wir so Richtung Barmherzigkeit und vielleicht könntet ihr in eurer Gemeinde die Menschen auch aufstellen. Ne? Die einen, das sind so mehr die Barmherzigen und die anderen, das sind so mehr die für die Wahrheit eintreten. Ne? Die ziehen dann so mehr auf diese Seite und dann könnten wir gucken, wer gewinnt. Ne? Entweder die einen oder die anderen. Ich glaube, es wäre kein gutes Tauziehen, weil wir hätten immer einen Gewinner und hätten einen Verlierer. Und es macht ja auch keinen Sinn, das eine dominieren zu lassen oder das andere dominieren zu lassen, sondern es geht ja immer darum, beides irgendwie miteinander zu verbinden. Und ihr merkt schon, wenn ich die Arme ausgebreitet habe, ich kenne nur einen, der das wunderbar miteinander verbunden hat. Barmherzigkeit und Wahrheit auf der anderen Seite, das ist Jesus Christus. Und deshalb immer mehr von ihm zu lernen, wie er das gemacht hat, nachzulesen in seinem Wort, wie er mit Menschen umgegangen ist. In Barmherzigkeit und in Wahrheit. Er hat es verbunden. Ich merke, wie ich manchmal auf der einen Seite bin und manchmal auch auf der ganz anderen Seite und das jeweils andere dann vernachlässige. Nein, Jesus hat es beides miteinander verbunden. Und das ist wirklich nachahmenswert und dass wir uns an ihm dann orientieren. Vielleicht träumt ihr ja in Füssen auch von so einer Kultur. Ich sage euch, das war die Gemeinde in Donaueschingen, ja, die haben da, vielleicht, die sind euch ein bisschen voraus, na, weil ihr habt es bislang noch nicht gekannt, ja, vielleicht wollt ihr bei denen mal nachfragen. Ich habe die auch gefragt, na, wie macht ihr das jetzt so? Na, ja, sie sind da auf dem Weg, das auch so zu entdecken und auch so umzusetzen. Diese Kultur der Barmherzigkeit und Wahrheit wird dann gelebt, wenn wir uns immer mehr auf Jesus Christus zubewegen. Und immer mehr den Geist Gottes auch wirken lassen in unserem Leben, ihn unsere Gedanken prägen lassen, ein immer weicheres Herz bekommen und immer mehr die Sehnsucht auch bekommen, dass Beziehungen geklärt sind und immer schneller einander auch um Vergebung bitten und immer mehr erkennen, was es bedeutet, dass, was Gottes Wahrheit in dieser und jenen Situation jetzt auch ist. Und immer mehr auch füreinander beten. Und immer mehr, du könntest jetzt noch was anderes ergänzen. Mag sein, das klingt jetzt für dich alles sehr anstrengend, das soll es aber gar nicht sein. Und ich glaube, das ist es auch nicht. Das ist eine Folge davon, wenn Gott anfängt zu wirken. Dass du genau diese Sehnsucht hast, dass genau das passiert. In deinem Leben, in eurer Gemeinde. Das wird immer mehr deine Sehnsucht, wenn du diesen Jesus vor Augen hast und ihm liebend gern nachfolgst. Du folgst ja nicht einer Idee oder einer Gedankenkonstruktion oder einer theologischen Überzeugung. Nein, wir folgen einer konkreten Person, Jesus Christus. Er hat es versprochen, der Vater, dass er uns einen neuen Geist und ein neues Herz schenkt. In Jesus hat es gehalten. Amen. Wir haben ein paar Momente Stille, wo du